Willkommen zurück beim World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. Ich habe mich in dieser Episode mit Claude Ritter unterhalten. Claude ist Partner und Mitgründer bei Cavalry Ventures, einem der führenden Seed Investment Funds aus Berlin. Zuvor hat er Delivery Hero mit aufgebaut. Claude und ich haben darüber gesprochen, wie AI in Zukunft Einzug in alle unsere Geschäftsmodelle halten wird, welche neuen Technologien es gibt, haben dabei über Aleph Alpha gesprochen aus Deutschland, aber auch über OpenAI und ChatGPT aus den USA. Und zuletzt habe ich ihn gefragt, wie ihm AI damals geholfen hätte, Delivery Hero aufzubauen und zu skalieren. Also für alle, die sich für AI und die Technologie dahinter interessieren, ich wünsche euch viel Spaß in dieser Episode.
Wir hatten ja zehntausende Bestellungen an einem Tag, aber relativ niedrige Basket Values und dementsprechend auch niedrige Margen. Ist natürlich, wenn eine Bestellung schief geht und ein Kunde anruft, tötet dieser Kunde 10 Bestellungen, die Marge von 10 Bestellungen. Weil logischerweise die Zeit, die du da investieren musst, kostet dich so viel Geld, dass eigentlich die nächsten 10 Orders nicht mehr profitabel sind.
So, hi, Claude, moin.
Hi.
Ich bin heute bei Claude Ritter, Partner von Cavalry Ventures, auch Mitgründer und auch Co-Founder von Delivery Hero. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe eingangs direkt eine Frage, bevor wir reinstarten. Gibt es ein Item, was du kürzlich gekauft hast, was du richtig gut findest?
Ja, tatsächlich. Also ich meine, am kürzlichsten gekauft habe ich tatsächlich ein paar Schuhe, die ich aber noch nicht anhatte, deswegen weiß ich es nicht. Aber das andere Item ist so ein Kabelhalter, den man auf den Tisch kleben kann, damit das Ladekabel und andere Kabel nicht quasi vom Tisch rutschen, wenn man sie aussteckt. Und das bereitet mir sehr viel Freude. Ich würde sagen, Freude gegenüber Preis ist
sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut. Good value for money.
Ja.
Sehr gut. Cool. Wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz, AI. Es ist ja viel passiert, viel gesprochen worden in den letzten Wochen. Ne? Letztes Jahr mit OpenAI, ChatGPT, GPT-3 und so weiter. Meine eingangste Frage, macht uns AI bald alle arbeitslos?
Mittelfristig nicht, langfristig schon.
Mittelfristig nicht, langfristig schon. Warum langfristig ja?
Naja, ich glaube, das ist jetzt eine philosophische Diskussion dann, aber ich glaube, langfristig ist es schon so, dass vieles, was wir heute als Arbeit betrachten, einfach nicht mehr von Menschen ausgeführt werden wird. Und es wird neue Art von Arbeit geben, vielleicht mehr kreativ, vielleicht in irgendeiner anderen Ausprägung. Aber ich glaube, Arbeit, so wie wir sie heute verstehen, wird es in 50 Jahren nicht mehr geben.
Wow. Was denkst du denn, dass Berufsgruppen sind, die vielleicht am meisten angegriffen sind davon?
Ist ganz lustig, weil Digitalisierung hat irgendwie neue Berufsgruppen erschaffen, ja, also Performance-Marketing-Manager, ja, gab's früher nicht, Social-Media-Marketing-Manager gab's nicht und so weiter. Und das sind auch die Berufsgruppen, die am schnellsten wieder verschwinden werden. Also, weil die sind am nächsten an der Technologie dran und die werden auch am ehesten wieder verschwinden. Und ich glaube, du wirst halt sehr viel Handwerk noch haben. Und ich glaube, du wirst eben sehr viel kreative Berufe haben. Dazu würde ich auch Softwareentwicklung zählen. Jetzt nicht Softwareentwicklung im Sinne von Formulare programmieren, das wird auch weggehen. Aber wirklich Architektur von Software und, sag ich mal, so Basistechnologie. Aber sehr viel, sag ich mal, Berufsgruppen, die in den letzten 25 Jahren entstanden sind, die wird es nicht mehr geben. Und dann auch so klassische, sag ich mal, Knowledge Worker wie Anwälte etc., die braucht man eigentlich in der Masse nicht mehr.
Ja, interessant finde ich, dass eigentlich die Berufsgruppen, wo man gedacht hätte, die haut zuerst weg, die Kreativen, kurzfristig irgendwie eigentlich relativ stabil waren und jetzt aber mit der neuen AI, die kommt, eigentlich super krass angegriffen werden. Ja. Also alles, was irgendwie so in Richtung Bildgenerierung, Kreativität, Audio, überall, wo du eigentlich keine exakten Ergebnisse brauchst, ne? Da ist der Angriff gerade da.
Ja.
Weil du gerade sagst, Handwerk, super spannend. Du hattest ja mal eine Firma, die eigentlich super AI stabil gewesen wäre, ja, Brücke Tiger.
Ja, ich glaube, so etwas wie Brücke Tiger und Gebäudereinigung wird es noch sehr lange geben, weil einfach auch, muss man knallhart sagen, ne, die Technologie, das mit Maschinen zu machen, zu teuer ist im Vergleich zu Human Labor. Ja, und deswegen wird das noch lange Bestand haben. Aber auch das wird irgendwann automatisiert werden, weil du einfach so viele Stückzahlen von, sagen wir mal ganz plump, Reinigungsrobotern produzieren wirst, dass ein Reinigungsroboter halt nicht mehr 400.000 Euro kostet, sondern 4.000 Euro. Und dann auf einmal natürlich du merkst, okay, der Reinigungsroboter kann 24 Stunden arbeiten, der wird nicht krank, der braucht keinen Urlaub und so weiter und so fort. Und dann wirst du dann schon zu einem Punkt kommen, wo es einfach profitabler sein wird, maschinell zu reinigen. Na, das wird noch relativ lange dauern, aber das wird schon auch passieren.
Ist das auch die Agenda oder ein Weg, wie die klassischen Lieferdienste, Quick Commerce, diese ganzen Themen auch irgendwie profitabler werden können in Zukunft?
Theoretisch schon, das jetzt nicht schafft, ist jetzt nicht Lieferdienst per se, aber Travis Kalanick, ehemals Uber, hat ja mal an einer Konferenz von Taxifahrern gesagt, idealerweise brauchen wir euch alle nicht mehr in der Zukunft.
Oh.
Und das war natürlich nicht sehr eloquent, aber ich glaube schon irgendwie treffend. Ja. Jetzt hat sich herausgestellt, dass selbst fahrende Autos doch ein bisschen komplizierter sind, als man ursprünglich gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz wird das kommen und dito wird das auch einen Impact haben auf Lieferungen von Dingen, ja, eben auch Essen. Du hast in Irland eine Firma, die heißt Manna, die macht Lieferungen über Drohnen in nicht-städtischen Gebieten.
Das gibt's schon.
Die ist live, die fliegt quasi und die kannst dir ein Pint Bier bestellen und es kommt an tatsächlich. Und in Städten wird es garantiert Lösungen geben. Du hast ja schon diese kleinen Roboter, die da rumfahren. Die funktionieren natürlich jetzt in so einer Stadt wie Berlin nicht besonders gut, weil einfach zu viel Cobblestone und Gehwege, Bürgersteige etc. Aber da wird es auf jeden Fall Lösungen geben. Und dann wird es auch die gleiche Frage sein. Ne? Ist es wirtschaftlicher, damit auszuliefern? Und irgendwann wird es wirtschaftlicher sein, genau. Und das wird auch dazu führen, dass diese ganzen Modelle wesentlich profitabler arbeiten können.
Schaust du dir bei Cavalry viel AI-Themen an und hat es zugenommen in letzter Zeit?
Ja. Ja, wir schauen uns schon seit Jahren Machine Learning-Themen an, weil AI ist immer so ein bisschen die Definitionsfrage, ja, aber weil fundamental ist das ja alles Machine Learning und da gibt es dann auch verschiedene, sag ich mal, Richtung, aber wir schauen uns schon seit Jahren Themen an, haben auch schon einige Investments gemacht, wie du weißt. Es hat auf jeden Fall zugenommen. Ja, also man merkt, dass das Thema jetzt natürlich in letzter Zeit sehr heiß geworden ist und eben sehr viele Firmen in dem Bereich gestartet wurden. Aber auch schon in den letzten 2 Jahren hat man gemerkt, dass einfach die Anwendungsbereiche durch den Fortschritt der Technologie größer geworden sind. Ja, früher konntest du sowas machen wie Spam klassifizieren, ja. Also typische Klassifikation. Aber heute, wie du auch schon eingangs gesagt hast, heute kannst du auch eben Generative AI-Themen machen, wo neue Sachen kreiert werden. Ja, und das sind natürlich komplett neue Anwendungsgebiete und das führt dann eben dazu, dass wesentlich mehr Firmen unter diesem AI-Schirm oder Umbrella eben gegründet werden. Ja. Auf jeden Fall.
Du hast für Cavalry eine Beteiligung gemacht, die heißt Aleph Alpha.
Ja.
Und von dem Gründer Jonas sehe ich immer mal wieder so Posts in seinem LinkedIn-Feed, wo er lustige Bilder postet und die AI quasi erklärt kann, warum das Bild lustig ist. Mhm. Das hat mich total vom Stuhl gehauen.
Ja, da gibt's, ich glaube, es gibt in dem Bereich von Large Language Models, ja, wo wir uns ja auch mit ChatGPT und GPT-3 und bald 4 etc. bewegen, gibt es verschiedene so Superrichtungen, ja, und das eine ist ein Thema Explainability, zum Beispiel warum ist der Output der da eben rauskommt. Dann gibt es aber auch eben viele so Kontextthemen, ja, und ich glaube, da ist Aleph Alpha speziell sehr stark, eben dass das System Kontext ganz gut versteht, sage ich jetzt mal ganz plump, ja. Und dann eben erläutern kann, warum diese Situation in einem Bild gerade eben lustig ist. Und das andere Thema ist Multimodalität, ja, weil die Software muss ja im Prinzip das Bild erkennen, verstehen, was da drauf ist und dann im Text dir zurück übergeben, warum das eben lustig ist. Ja, früher hat man OCR gemacht. Ja. Du merkst, da ist Quantensprung passiert.
Total. Ja. Ja, früher warst du froh, wenn du erkannt hast, das ist ein Baum oder ein Tisch oder so.
Genau.
Und kam kein Dinosaurier dabei raus. Genau. Ja, und jetzt kannst du richtig interpretieren, ja, auch total.
Was mich voll erstaunt hat, ein bisschen Research auch gemacht zum Thema und natürlich irgendwie auch das Gespräch rund um Bing und auch Google und dass sie jetzt irgendwie AI und sowas einsetzen.
Ja.
Was mir nicht so klar war, ist, dass es tatsächlich noch wahnsinnig teuer ist, das Ganze zu betreiben,
ja.
Modelle zu trainieren und was da ein Aufwand dahinter steckt.
Ja, du hast ja im Prinzip zwei Buckets, ja. Das eine ist Training, ja. Und Training ist historisch jetzt, also von historisch zu reden, ist ja fast ein bisschen Witz, ja. Aber in den letzten paar Jahren war es so, dass bei eben diesen LLMs, Large Language Models, Anzahl Daten, also die Menge an Daten und Anzahl Parameter sehr entscheidend waren, ja. Was hat dazu geführt, dass man unglaubliche Datenmengen beschaffen musste, was teuer ist. Plus man musste eben die Systeme mit unglaublichen Datenmengen trainieren, was auch teuer ist, weil du einfach sehr viel Rechenpower brauchst. Und wir sprechen hier nicht über, das ist nicht so wie ich drücke auf Play und zwei Minuten später ist das fertig. Ne? Diese Modelle, dieses Training, dieses Reinforcement Learning, das dauert Monate.
Cool.
Ja, und wir sprechen hier, du brauchst Hardware. Das läuft parallel auf vielen GPUs, also wie also Grafikprozessoren, ja. Und das ist ein paralleler Prozess und diese GPUs oder diese Rechner müssen auch untereinander kommunizieren können. Das heißt, die müssen physisch auch in der gleichen Location stehen und die müssen mit InfiniBand verbunden sein, damit die Datenübertragung schnell genug ist. Ja. Das heißt, du kannst nicht einfach auf AWS dir eine EC2-Instanz buchen und dann noch eine. Das funktioniert nicht, weil die müssen physisch idealerweise in der gleichen Location sein. Der Aufwand ist schon sehr groß. Und da sprechen wir von, sag ich mal, mehreren Millionen Dollar, Euro an Investment zum Training eines solchen Modells. Wenn man das aber natürlich in der grander Scheme of Things anschaut, ist das ja ein Witz. Ja, wenn du da jetzt 10, 20, 30 Millionen investierst in so ein Modell, wenn du guckst, was das dann kann, das ist ein Witz. Nur dann die Inference, also dieses Modell zu betreiben, ist eben auch sehr teuer.
Right.
Ja, und da brauchst du auch wieder relativ spezielle Hardware. Das kannst du auch nicht einfach so laufen lassen. Das kann man selber probieren, zum Beispiel, wenn man von Stability AI zum Beispiel das runterlädt und selber installiert auf seinem Rechner und Bild generiert auf einem wirklich starken MacBook Pro zum Beispiel, dauert so ein Bild 4 Minuten. Wenn man das aber online macht, in Dream Studio, dauert das 10 Sekunden.
Ja.
Da kann man sich mal etwa überlegen, wie viel Power dahinter ist, dieses Bild in 10 Sekunden zu generieren versus 4 Minuten, weil das verhält sich auch nicht linear.
Ja.
Also du brauchst da nicht einfach nur die Anzahl mehr Rechner, wie man das so sich überlegen würde, sondern es ist wirklich, es braucht sehr viel Rechenpower und es ist sehr teuer.
Ja.
Und deswegen ist der Betrieb von so einem Modellen teuer, aber wie gesagt, das ist eine Funktion von Zeit. Ne? Das wird günstiger werden.
Ja, so ein bisschen wahrscheinlich wie bei Prozessoren, ne? Moore's Law, also das quasi
genau.
Die Leistung, die du rauskriegst aus der Maschine immer besser wird.
Das ist richtig, nur brauchen wir mittlerweile, wir kommen mit Moore's Law an Ende, weil wir einfach eine physikalische Grenze haben. Ne? Weil was man ja macht, packst ja einfach mehr Transistoren, Einsen oder Nullen oder Strom, kein Strom, auf so einen Wafer. Und um mehr drauf zu kriegen, machst du die einfach näher aneinander. So, und jetzt hast du natürlich irgendwie in Taiwan so die most advanced Silicon-Fabriken. Aber langsam kommen wir an zwei, sag ich mal, Punkte, wo wir die Dinger nicht mehr näher zusammenschieben können.
Mhm.
Eins und zwei, Lichtgeschwindigkeit. Na, die Frage ist ja, wie schnell kommt ein Signal von hier nach hier? Und wir können die Übertragungsgeschwindigkeit nicht ändern. Das heißt, perspektivisch in den nächsten paar Jahren werden wir an eine Grenze kommen, wo wir wahrscheinlich in der Architektur, wie wir jetzt Prozessoren bauen, nicht wirklich signifikant schneller werden können.
Oh, wahrscheinlich ist da auch Technologie-Quantensprung quasi.
Quanten
vielleicht schon ein gutes Stichwort.
Das ist ein Stichwort auf jeden Fall.
Aber ist, glaube ich, noch ein bisschen um die Ecke.
Das dauert noch ein bisschen, ja.
Wenn du das so erzählst, wird mir so eine Sache klar, ist ja im Grunde eigentlich für Startups relativ teuer oder auch wahrscheinlich relativ schwierig, für wirklich echte AI zu produzieren. Also ja. wenn ich jetzt eine Company bin und vielleicht sogar irgendwie auch ein gut finanziertes Startup, was irgendwie ein bisschen Firepower hat, aber wahrscheinlich lohnt es sich trotzdem nicht für mich, den kompletten Aufwand zu machen und wirklich von der Basis alles neu zu machen, sondern vermutlich ist es besser, auf ein bestehendes Modell aufzusetzen, da vielleicht eigene Daten reinzutrainieren oder was zu nehmen, was schon da ist.
ich sag mal, generelle künstliche Intelligenz, das, was OpenAI macht, das, was Aleph Alpha macht, das, was Anthropic macht, das ist extrem Startup-unfreundlich. Mhm. Ja, weil die Eintrittshürde einfach massiv hoch ist. Und wir sprechen hier nicht nur von, sag ich mal, Geld, sondern auch Talent. Mhm. Na, diese AI-Researcher, die du dafür brauchst, die, das sind Leute, die kosten dich alle so im Schnitt 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr. Mhm. Ja. Und davon gibt es nicht so viele. Und Firmen wie OpenAI, Microsoft, Amazon, Facebook Research, die saugen die natürlich auf wie Jobs auch. Ja. Und deswegen, also Talent ist da schon ein Thema, auf jeden Fall. Aber es gibt auch immer wieder Open-Source-Modelle, ja, wie eben von Stability für Image Generation oder andere Modelle. Auch Aleph Alpha hat ein Open-Source-Modell. Inu für AI heißt das. Und wenn man sagt, man hat einen spezifischen Use Case, ja, wenn du als Company sagst, okay, ich bin zum Beispiel im Commerce-Bereich unterwegs, ja, und mache die besten Produktbeschreibungen, kann man schon sich ein Modell nehmen, was es gibt, und das halt tunen mit eigenen Daten, mit Daten von Kunden etc. und darauf ein selbes Produkt bauen. Weil schlussendlich gewinnt nicht die beste Technologie zwingend, sondern es gewinnt das beste Produkt für den Kunden. Mhm. Ja, und ich glaube, da darf man sich nicht jetzt als Startup komplett irgendwie demotivieren lassen, ja, und sagen, ich stehe da vor einem Riesenberg, das schaffe ich nie. Das ist auch schwierig, so ein Modell zu bauen, aber man kann eben darauf aufbauen. Und das Ökosystem wird composable, ja, also man kann aus verschiedenen Teilen, die es schon gibt, eben neue Sachen bauen, ja. Vielleicht ein letztes Wort dazu. Ich glaube schon, dass wir ein massives Monopolproblem haben werden mit AI.
Mhm.
Weil das ist im Prinzip, wenn man hier von Hyperscalern spricht, AWS etc., sag ich mal, AI zu skalieren, ist noch mal eine Ecke schwerer und es wird noch weniger Firmen geben als jetzt Cloud-Hosting-Anbieter. Ja? Mhm. Du wirst wirklich, die ganze westliche Welt wird abhängig sein von 3 Anbietern. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ja, und da muss man drüber nachdenken, wie man das irgendwie regelt.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur, du hast ja quasi nicht nur das Kapitalproblem oder das Talentproblem, sondern bei AI steckt ja auch noch die Zeitachse drin. Ja. Ne? Weil du sozusagen Modelle werden ja über die Jahre, bauen aufeinander auf, werden immer schlauer, lernen immer mehr. Das heißt, wenn ich zu irgendeinem Punkt X anfange, jetzt auch mit reinzugehen,
ja,
dann muss ich erstmal das aufholen,
ja,
was die anderen irgendwie schon seit 5, 6 Jahren machen.
Wir haben in Europa natürlich einen strukturellen Nachteil, weil das es ist halt nicht ein Land. Ne? So, wir haben verschiedene Sprachen, wir haben verschiedene Jurisdictions, also Rechtssysteme, wir haben unterschiedliche Steuersysteme etc. Ne? Und das wie wir gesagt haben eingangs, AI braucht viele Daten. So, und idealerweise hast du diese vielen Daten zugänglich in einer Sprache.
Hm.
Und das ist natürlich in jetzt China zum Beispiel oder in den USA wesentlich einfacher. Ja? Deswegen ist es auch einfach leichter, so eine Firma eben in den USA zu gründen.
Ja, plus es ist viel durchlässiger. Ne? Also wir haben ja viele, viele Gesetze hier mittlerweile, die das auch im Grunde verhindern, an Daten ranzukommen. Also ich denke nur an die Grundsteuererklärung, die hier in Deutschland gerade jeder machen darf. Sehr, aber witzig, die Daten sind ja da, nur die eine Stelle weiß es nicht von der anderen.
Natürlich, klar, du kriegst ja, ich meine, das ist jetzt Spitze des Eisbergs, ne? Ja. Aber das ist, manchmal sprechen wir bei Startups über Datensilos, ja, aber das ist Kindergarten im Vergleich zu jetzt Datensilos in großen Organisationen
oder
eben bei Behörden. Ne?
Ja.
Das ist wirklich sehr schwierig und ich glaube, da gibt's Möglichkeiten, wie man irgendwie dagegen oder damit umgehen kann, aber das dauert dann halt eben und man verliert da so ein Stück weit den Anschluss. Ja. Deswegen haben wir auch in Aleph Alpha investiert. Das ist natürlich für uns hoffentlich ein gutes Investment. Wir wollen natürlich Geld verdienen damit, ist klar. Aber wir sind auch einfach fester Überzeugung, dass wir so eine Firma oder solche Firmen in Europa brauchen. Ja, weil ansonsten haben wir mittelfristig echt ein Problem.
Jetzt machen wir mal einen Sprung zurück. So vielleicht 10 Jahre ungefähr.
Mhm.
Wenn du damals bei Delivery Hero die Tools und die AI gehabt hättest, die es heute so gibt,
ja,
wie viel besser wärt ihr gewesen als Takeaway?
Naja, fairerweise muss man sagen, Takeaway hätte ja den Tools auch gehabt wahrscheinlich.
Ne? Aber die hätten sie nicht gehabt.
Ja, das, ich glaube.
Also zeigen mal die Unterschiede auf.
Ja, ich meine, da gibt's, da kann man, glaube ich, ich kann jetzt dir, glaube ich, keinen Prozentwert nennen, ja, weil das ist, ja, glaube ich, ein bisschen komplex oder es würde sehr viele Sachen einfach nicht berücksichtigen, aber du hast vorhin über Profitabilität gesprochen, ne? Und ein großes Thema in dem Bereich, wenn du mit High-Frequency-Themen zu tun hast, also ne, wir hatten ja zehntausende Bestellungen an einem Tag, aber relativ niedrige Basket-Values und dementsprechend auch niedrige Margen, ist natürlich, wenn eine Bestellung schief geht und ein Kunde anruft, tötet dieser Kunde 10 Bestellungen, die Marge von 10 Bestellungen, weil logischerweise die Zeit, die du da investieren musst, kostet dich so viel Geld, dass eigentlich die nächsten 10 Orders nicht mehr profitabel sind. Und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich selber auch, man bestellt Essen oder noch schlimmer, man bestellt Essen für eine Gruppe von Leuten und alle Leute fragen dich dann, Marcel, wann kommt das Essen?
Ja.
Also, und du rufst dann da an und fragst, wann kommt das Essen? Ja, und wann kommt das Essen ist da, also ich würde sagen 90% der Kundenanfragen, ja. Und da kannst du mit ein bisschen Datenintegration, die Systeme sitzen ja auf diesem Order-System drauf, Integration zu den Lieferdiensten, da hast du da halt einen riesen Hebel und da könntest du im Prinzip heute ein, sag ich mal, Äquivalent von ChatGPT draufsetzen und könntest diese Kundenanfragen in einer besseren, sag ich mal, Kunden, mit einem besseren Kundenservice, weil es geht sofort jemand ran.
Ja.
Hyper skalierbar, total kostenneutral abarbeiten. Ne? Und das hat natürlich einen massiven Hebel auf Profitabilität. Oder wenn du woanders anfängst.
Auf Profitabilität oder auf die Customer Experience.
Natürlich, klar. Die Customer Experience ist besser, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde wiederbestellt ist, höher.
Ja.
Ja, und natürlich. Also, das hat einen riesen Impact. Oder auch wenn du dir überlegst, das ist ja sowas wie Delivery Hero, ist ja viel Software. So. Softwareentwicklung heute ist ganz anders als vor 10 Jahren. Wenn du die Systeme baust, auch wenn es um Thema Monitoring geht, früher hattest du Alerts, wenn irgendwie das System nicht mehr funktioniert, hat irgendwie was blink gemacht, irgendein Alert ging raus. Problem ist, diese Systeme schlagen konstant falsch an. Das heißt, Leute entwickeln Alert-Fatigue. Ja, weil ja. Leute denken, das ist eh wieder ein Fehlalarm. Ja. Heutzutage hast du Machine Learning-Systeme, die du trainierst auf was ist wirklich ein Fehler, was nicht. Und du hast wesentlich weniger Kosten in einem Bereich, der nennt sich DevOps, ne? weil du einfach weniger Leute brauchst, aber die Leute dann wirklich eingesetzt werden, wenn wirklich was ist. Ja? Also du hast im Prinzip durch ML oder AI von vorne bis hinten hast du wesentlich mehr Effizienz. Ja? Und ich glaube, das würde sich schon massiv auswirken auf Wachstum und dann eben auch eben Profitabilität deiner Company. Wie viel besser wir gewesen wären? Wahrscheinlich 80.
Ja, klar, ich meine, die beiden Companies sind da weggestellt. Du hast quasi so Customer Service für Retention, bessere Profitabilität. Also da.
Ja, weniger Kosten.
Wäre wahrscheinlich schon viel passiert, ja.
Ja.
Gibt es Themen im Umfeld AI, die du gerade quasi besonders spannend findest, die vielleicht noch nicht so offensichtlich sind?
Ich glaube, nicht so offensichtlich ist, dass eigentlich jedes Geschäftsmodell von AI profitieren kann. Ja? Fast jedes. Oder jedes digitale Geschäftsmodell zumindest. Ja? Und weil es gibt so, es ist eigentlich gar kein Unterschied. Ich finde es immer lustig, wenn Investoren sagen, wir investieren in Fintech und AI. Dann denke ich mir immer so, das macht gar keinen Sinn. Weil Sinn macht, AI in Fintech drin zu haben. Ja? Oder AI in PropTech drin zu haben. Ja. Oder AI in E-Commerce drin zu haben.
Ja.
Ja. In E-Commerce und AI zu investieren, macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Und deswegen glaube ich, es gibt super viele Geschäftsmodelle, wo man so ein bisschen drüber nachdenken muss, was wäre, wenn ich hatte dir das, glaube ich, auch schon mal gesagt, von if this, then that Code auf ein Modell umsteige. Ja. Und das funktioniert idealerweise in Bereichen, wo du keine, sag ich mal, absolut diskrete Antwort brauchst, kein 0 oder 1, sondern irgendwie, wo eben ein Modell schlussendlich in Summe einfach bessere Entscheidungen treffen kann. Ja. Ja. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Geschäftsmodelle. Wenn du überlegst, früher, weil ich gerade Fintech gesagt habe, Fraud. Ja?
Ja.
Fraud ist ja, Land ist Bulgarien, Karte ist Amex, Betrag ja. ist über, weiß ich, 300, also potentially Fraud. Ja, das ist halt kompletter Schwachsinn. Ja. Und da kannst du dir diese If-This-Then-That-Dinger, da kannst du dir Wolf programmieren. Ja, du hast trotzdem irgendwie kein System, was perfekt ist.
Ja.
Und das ist ja Bomben-Anwendungszweck für Machine Learning. Ja. Und davon gibt es sehr viele. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich heute als quasi Gründerinnen, Gründer hinsetzt und sich überlegt, okay, mit diesen neuen Technologien, was kann ich damit tun, um mein Business besser zu machen? Weil wenn du es nicht machst, jemand anderes macht's, ja, und dann merkst du in 3 Jahren so, die sind mir total davongelaufen. Wie jetzt das Delivery Hero Takeaway Beispiel.
Ja,
wenn
ja.
die eine Firma diese Tools geleveraged hätte und die andere nicht,
ja.
das hättest du wahrscheinlich erstmal nicht gemerkt,
ja.
aber das hätte sich dann über Zeit deutlich bemerkbar gemacht.
Ja, was du vorhin sagtest, ne? Mittelfristig erstmal nicht so viel Impact, langfristig ja. massiver Impact.
Weil auch der, was du auch meinst, ja, der Zeitfaktor ist halt schon relevant. Na, weil diese Systeme werden über Zeit besser und je früher du anfängst, desto mehr Vorsprung arbeitest.
Ja. Also gerade gesagt hast, dass irgendwie, wie Sie sagen, ich investiere in Fintech und AI, das ist so ein bisschen wie vor 20 Jahren, wo man gesagt hat, ich investiere in Internet-Businesses.
Ja.
Heute ist es so, Internet ist echt Teil von allem.
Also
wenn du irgendwie BMW bist du eine Tech-Company. Wenn du irgendwie Maschinen herstellst, bist du eine Tech-Company und so wird es bei AI wahrscheinlich auch sein.
Aber ich sag dir, wir haben teilweise immer noch Gründerteams, die bei uns ankommen und von der IT reden.
Oh.
Ja. Und da merkst du halt schon, okay, das ist halt
Sie sagen wenigstens IT, nicht EDV.
Ja, aber das ist schon also, wenn du sagst, wir haben die Firma und die IT,
ja.
dann ist fundamental etwas falsch.
Ja, klar. Muss eigentlich eine DNA sein, ne?
Jede Firma. Das ist ja auch der große Unterschied. Sorry für den Exkurs, aber manchmal sagen Leute auch jetzt, ist das hier der Dotcom-Crash 2.0, ja, was jetzt passiert ist an den Börsen etc. Und es ist halt schon fundamental anders, weil früher in den 2000er, 2001, als wir quasi das Bubble geplatzt ist, hattest du halt einen Haufen Technologie, die irgendwie ganz cool war, aber die meisten Firmen, so ein Walmart etc., das waren ja keine Technologiefirmen. Die hatten halt ihr Business und die EDV-Abteilung. So. Und die EDV-Abteilung haben sie rumgesponnen, aber das war eigentlich nicht so relevant. Heutzutage ist ein Walmart ein voll integriertes Tech-Unternehmen. Ja? Da funktioniert gar nichts mehr ohne Salesforce, da funktioniert gar nichts mehr ohne Twilio und so weiter. Ja? Und deswegen sind diese Firmen auch wesentlich resilienter heute, weil die Kunden eben nicht sagen können, ja, ich kündige das jetzt. Das ist unmöglich. Niemand kann SAP kündigen.
Ja.
Ja, das geht nicht. Und deswegen ist das heute halt ganz anders. Das sind alles irgendwie Technologiefirmen, selbst wenn die Grocery Stores betreiben.
Ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch dran, dass Walmart hat Jet gekauft für ein utopisches Geld von Milliarden, um quasi die DNA für eine Tech-Firma zu
haben. Walmart?
Super, die haben sind zweitgrößter Marktplatz in USA nach Amazon mittlerweile.
Das war so ein Kauf, das hätte natürlich auch schief gehen können,
mhm.
aber ich glaube, der Betrag war nicht existenzgefährdend für Walmart. Das wäre natürlich peinlich gewesen, ein paar Milliarden zu versenken in etwas, was dann nicht funktioniert. Aber der Hebel, wenn es eben funktioniert, ne, und wirklich die DNA eines Technologieunternehmens da reinzuholen, das war schon ein smarter Move. Ne? Das ist wie als Google YouTube gekauft hat für, ich weiß die Zahlen, 1,5 Milliarden und alle gesagt haben, ganz ehrlich, kaufst du diese Video-Webseite für 1,5 Milliarden, die macht ja nicht mal Umsatz.
Ja. Ja.
So, frage jetzt nochmal, jetzt ist es quasi der größte Fernsehkanal der Welt, ja, und ist eine Gelddruckmaschine, ja. Und ich glaube, wenn man diese Big Bets hinbekommt und sich auch traut, die zu machen, dann kann das für Decades, sorry für mein Englisch, aber ich habe leider sehr Dekaden, ja, den Unterschied machen.
Ja. Machen wir Schlusswort, wenn es Companies da draußen gibt, die spannende Ideen haben im Bereich eines bestimmten Verticals, vielleicht AI unterstützt, ja. Wie können sie am besten zu Cavalry Calls?
Ja, ich glaube, wir sind Multichannel. Ja, wir haben von einem Webseitenformular zu LinkedIn-Profilen zu glaube ich, ein sehr großes Netzwerk, wo man uns irgendwie über eine Intro erreichen kann, viele Kanäle. Idealerweise ist es eigentlich immer so, dass wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man eine Firma hat im Bereich, ich sage jetzt PropTech, ja, irgendwie was im Baubereich, mal bei uns guckt, hat Cavalry eine Firma im PropTech-Bereich, vielleicht zu den Gründern davon Kontakt aufnimmt, ja, und versucht, über die Gründer zu uns zu kommen. Weil die Gründer uns natürlich sehr gut kennen, seit vielen Jahren meistens, und für uns ein sehr guter Filter sind. Das heißt, wenn man da durchdrängt, ist das schon mal, hat das mehr Gewicht, als wenn jetzt quasi man kalt eine E-Mail schickt, ja. Wenn man uns kalt kontaktiert, ist es super wichtig, schnell zum Punkt zu kommen. Ja, nicht eine Seite schicken, sondern idealerweise, hi, ich bin Marcel, ich mache das, ich glaube, ihr werdet ein guter Fit, weil hier ist ein Link zu meinem Deck. Fertig, ne? Nicht versuchen, alles zu erklären, so, die erste E-Mail ist nur Türöffner, ja. Ja. Ich glaube, das ist super wichtig, aber ansonsten, ja, wir sind offen für, auf allen Kanälen, für innovative Softwarefirmen.
Super. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.